Da geht es jetzt um was ganz anderes. Da geht es nicht darum, dass irgendjemand gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist oder irgendjemand nicht dafür ist, dass Palästinenser, die friedliebend leben wollen, ihre Rechte haben sollen und ihr Land haben sollen. Da geht es um einen zutiefst kulturellen, zivilisatorischen Konflikt.
Das, was das Christentum geschaffen hat mit dem Zweiten Vatikanum, ist beim Islam ausständig.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Grundsatz, des Podcasts der Politischen Akademie der Volkspartei. Mein Name ist Bettina Rausch-Amon, ich bin Präsidentin der Politischen Akademie. Diesen Podcast Grundsatz hat 32 Folgen lang Christian Gerd Laudenbach moderiert. Das hat ihm immer sehr viel Freude gemacht, was man auch gemerkt hat, stimmlich aufgrund der Wortwahl und auch der Menge an Worten, die er uns hier zur Verfügung gestellt hat. Wir haben gern zusammengearbeitet. Jetzt war es für ihn Zeit, diesen Podcast auch loszulassen und in neue Hände zu geben. Ich gebe zu, ich werde ihn hier sicher ein bisschen vermissen. Aber das Vermissen wird ein Stück weit leichter fallen, weil ich mich sehr freue darüber, dass wir hier einen neuen Host haben. Sein Name ist nicht unbekannt und auch sein Wirken nicht in Österreich. Es ist Gerhard Jelinek, einer der profiliertesten Politikjournalisten des Landes, der mit uns gemeinsam hier arbeitet. Er ist auch Buchautor, wie sicher viele von Ihnen wissen, und jetzt Podcast-Host hier bei uns. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und die Gespräche im Podcast und darf ihm jetzt auch gleich das Wort übergeben.
Ich danke für diese nette Einbegleitung. Ich bin schon 40 Jahre Journalist oder länger, aber für mich ist es eine Premiere. Ich habe noch nie einen Podcast, was Neumodisches gemacht. Radio Adria habe ich schon gemacht, das ist sowas Ähnliches, Radio. Aber Podcast ist für mich was Neues und daher freue ich mich auf dieses neue Abenteuer. Und wir können gleich einmal in die Sache gehen, Frau Bettina Rausch. Was hat sich denn in der und auf der Politischen Akademie in der letzten Zeit getan?
Besonders beschäftigt hat uns in den vergangenen Wochen, Monaten natürlich der Zukunftsplan Österreich 2030. Wenn wir uns zurückerinnern, Bundeskanzler Karl Nehammer hat die Rede zur Zukunft der Nation gehalten Anfang des Jahres und hat da den Auftrag gegeben, dass ein Zukunftsplan Österreich 2030 erarbeitet wird. Wir leisten da substanzielle inhaltliche Beiträge als politische Akademie, indem wir Austausch mit Expertinnen und Experten möglich machen, indem wir etwa Abgeordnete aller Ebenen, Europa, Bund und auch der Länder der Landtage zusammengeholt haben zu einer großen Konferenz, um auch ihre Ideen auch hier einzuholen, die Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern, die sie mitnehmen. Und natürlich sind wir auch mit Parteibasis, mit allen Mitgliedern und allen Sympathisantinnen und Sympathisanten im Austausch im Rahmen der Österreich-Gespräche. Mit diesem Format touren wir gerade durch die Bundesländer und erleben dort Gespräche, die mit sehr viel Sachkenntnis und mit viel Engagement geführt werden. Menschen, die sich an Demokratie aktiv beteiligen wollen, ganz im Sinne der Bürgergesellschaft, die wir hier im Podcast auch schon oft besprochen haben, und haben jetzt noch Salzburg und Burgenland vor uns und sind auch auf diese Gespräche schon sehr gespannt.
Sie haben quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen, was sich nämlich tun wird. Also die Österreich-Gespräche gehen weiter, Salzburg, Burgenland etc. Und dann gibt es wahrscheinlich eine Art Conclusio, eine Zusammenfassung.
Ja, der Zukunftsplan wird dann auch zu einem Ende zugehen. Das ist natürlich eine gemeinsame Aktivität, auch mit dem Bundeskanzler, das zu finalisieren. Aber wir haben noch sehr viele andere Dinge auch vor. Wir haben ein Buch, das in den Startlöchern steht, das druckfrisch schon da ist. Bürgerliche Impulse, ein Sammelband wieder mal, haben eingeladen, kundige Menschen, die dazu etwas zu sagen haben, sich mit dem Begriff bürgerlich auseinanderzusetzen, Wissenschaft, Praktikerinnen, Praktiker, Politikerinnen, Politiker, und werden dieses Buch mehrfach präsentieren. Muss man jetzt nicht mitschreiben, man kann das immer auf unserer Website auch nachlesen, aber ich sage mal ein paar Daten, werfe ich mal hier in den Raum, in den auch digitalen quasi. Am 9. November mittags sind wir auf der Buch Wien zu Gast, auf der Radio Wien Bühne, gemeinsam mit unserem Mitherausgeber Manfred Prisching. Am Dienstag, dem 14. November abends auf der Politischen Akademie mit Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel und am 16. November abends wiederum mit Manfred Prisching und diesmal mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Unschwer zu erkennen, dass wir dann in Salzburg sein werden. Auf der Buch Wien freuen wir uns überhaupt über viel Besuch. Wir haben wieder einen Stand, das wissen einige unserer Fans da auch schon entsprechend. Da sind wir vertreten von 8. bis 12. November und werden am 11. November nachmittags auch eine Diskussion veranstalten zum Thema Meinungsfreiheit und Mitte der Gesellschaft. Ganz spannend nämlich mit Gästen wie dem US-Korrespondenten des Spiegel René Pfister, der Weltchefreporterin Anna Schneider und dem deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm. Das wird eine ganz spannende Angelegenheit. Und wenn ich noch darf, Zwei Blicke, ich schaue den Moderator fragend an, aber er hat noch Interesse und ich hoffe, Sie auch, nämlich, dass wir den Blick über die Grenzen richten. 30 Jahre EU ist das Jubiläum, 30 Jahre Maastricht-Verträge, auch das wollen wir gemeinsam begehen und zwar nicht jetzt feiern, auch das darf man zwar, aber bei uns wollen wir darüber diskutieren mit Caroline Edtstadler, unserer Europaministerin, mit Angelika Winzig, unserer Delegationsleiterin im Europäischen Parlament, mit Historiker Michael Gehler und dem Politikberater Karl Jürger und auch mit einem Europarechtsexperten, nämlich Walter Obwexer. Ein sehr dichtes Panel, das sich aus vielen Perspektiven mit diesem Jubiläum auseinandersetzen wird. Aber wir richten unseren Blick nicht nur nach Europa, wo wir mittendrin sind, sondern wir wollen auch auf die andere Seite des Teichs schauen und Amerika verstehen. Ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, die geopolitisch so interessant sind, ist es ganz wichtig, wie dieser Player tickt, und werden über diese politische Seele der USA sprechen am 13. November abends, eben mit René Pfister, der auf unsere Einladung in Österreich zu Gast ist, US-Korrespondent des Spiegel, der ehemaligen US-Botschafterin in Österreich, Helene von Damm, und dem Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch. Also Sie sehen, das Programm ist dicht. Wir bringen es kaum im Podcast unter. Auf unserer Website finden Sie alles in epischer Breite. Und ich freue mich, wenn wir viele auch begrüßen können bei diesen Veranstaltungen.
Unglaublich spannende Gesprächspartner, wie man hört. Vielleicht kann man die auch für den Podcast gewinnen, weil Amerika große Rolle spielen wird. Auch jetzt in einem Konflikt, der uns in dieser Tage bewegt, dieser Nahostkonflikt, diese mörderische Attacke auf Israel und die Reise von Präsident Biden mit bemerkenswerten Reden und einer bemerkenswerten Aussage. Wir werden jetzt gleich hier in diesem Podcast über das Thema Nahosten, Israel, aber vor allen Dingen Antisemitismus und vor allen Dingen die zu erleidende Rolle, die Juden in Österreich mit dieser Entwicklung haben, mit diesem auch Antisemitismus, der auch wieder zutage kommt, mit dieser Israelfeindlichkeit etc. Wir freuen uns jetzt auf einen wirklich hochklassigen Podcast.
Da wünsche ich ein sehr gutes Gespräch, das durchaus interessant und vielschichtig werden wird. Alles Gute.
Ich hoffe, Sie hören zu.
Auf jeden Fall.
Danke. Grüß Gott, ich darf Sie herzlich begrüßen zum Podcast Grundsatz. Das ist die 33. Folge. Es ist ein Podcast der Politischen Akademie. Und wir haben heute aus aktuellem Anlass zwei wirklich prominente Gäste, die sich vor allen Dingen in diesem Thema auskennen. Den Herrn Raimund Fastenbauer, ehemaliger Generalsekretär des Bundesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Österreich, aber vor allen Dingen auch Autor, Buchautor und sehr engagiert in MENA Watch, also einer Organisation, die beobachtet die antisemitischen Strömungen, die es in Europa, in der Welt gibt. Und gleichzeitig darf ich begrüßen den Herrn Abgeordneten Magister Martin Engelberg, Abgeordneter hier im Nationalrat, wo wir auch sein dürfen und dieses Gespräch aufzeichnen. Psychoanalytiker, das wird vielleicht heute auch in diesem Gespräch noch von Bedeutung sein. Und wir reden über das Thema Nummer eins dieser Tage, vor allem dieser Wochen, und über die tragischen Ereignisse, die es in Israel gegeben hat und leider auch noch gibt. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge in den nächsten Stunden, Tagen entwickeln. Aber wir reden ja über Grundsätze, und grundsätzlich ist die Frage, wie kann ein Zivilisationsbruch, so ein Terror, solche Gewalt, wie kann das so lange gehen und welche Ursachen gibt es? Herr Fastenbauer, kann man das auf die Religion, kann man das auf den Islam, auf das Judentum reduzieren, oder gibt es da ganz andere Gründe für diesen Konflikt?
Das ist nicht so eindeutig abzugrenzen. Tatsache ist, dass es ein politischer Konflikt natürlich ist, ein im weitesten Sinne auch nationaler Konflikt, aber dass die Art und Weise, wie er abläuft, tiefere Gründe hat, und der Umstand, dass es sich um eine nationale Auseinandersetzung handelt, kann nicht entschuldigen die Brutalität und den ganz offen auftretenden Antisemitismus, der bei dem Konflikt zutage tritt. Also ich würde sagen, dass das Politische teilweise der Aufhänger ist, aber dass es eben tiefergehende Wurzeln hat, und die, denke ich, müsste man sich beim islamischen Antisemitismus genauer ansehen.
Da würde ich ihm gleich einhaken. Ich sehe das Politische in dem Fall gar nicht. Ich lehne das komplett ab, dass man das irgendwie versucht zu begründen mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, mit den Siedlungen, mit der Besatzung, wie es ja von palästinensischer Seite jetzt versucht wird, das zu relativieren oder zu argumentieren. Ich glaube, man muss manchmal Dinge benennen, so wie sie sind. Das war einfach ein mörderisches Wüten einer Mörderbande. Ich sage nicht einmal mehr Terroristen, das ist schon ein Euphemismus. Und ich glaube, das muss man benennen. Und worum es, glaube ich, geht, ist, es ist ein wirklicher Clash of Civilizations. Israel steht hier für die westliche Zivilisation. Wir sind hier vereint, wir sind eins darin, dass wir sagen, in einer Gesellschaft leben wollen, in einer Zivilisation, die lebensbejahend ist, die Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung der Geschlechter vorsieht und auch dieses, wie die Amerikaner das so schön nennen, Pursuit of Happiness, das heißt, dass wir auch das Glück anstreben. Und wir sind konfrontiert mit einer Ideologie, mit einer Kultur des Todes, der Sehnsucht nach dem Tod, der Zerstörung, des Hasses. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt auf Israel beschränkt ist. Wir haben ja vergessen, vor ein paar Jahren haben genau die gleichen Leute in Paris, in diesem Bataclan-Theater, vollkommen willkürlich junge Leute einfach niedergemetzelt, wie sie jetzt die israelischen Zivilisten niedergemetzelt haben. ISIS in Syrien und im Irak. Hier in Wien gab es den Anschlag von einem Wahnsinnigen, der vollkommen wahllos junge Leute erschossen hat. Also das ist einfach eine Ideologie, die krank ist und wo wir als westliche Gemeinschaft erkennen müssen, dass das eine Gefahr ist, nicht nur für Israel, sondern für uns alle. Ich habe im Parlament auch da eine Rede gehalten dazu und gesagt, wir sind die jüdische Gemeinde, wir sind Israel, alle, weil wir sind davon betroffen, alle betroffen und müssen unseren moralischen Kompass auch neu ausrichten. Also das ist wirklich eine große Herausforderung.
Der Nationalratspräsident Sobotka hat bei dieser Gedenkveranstaltung am Ballhausplatz für mich ein spannendes Wort geprägt, nämlich hat gesprochen, das ist ein Zivilisationsbruch. Und daher ist es für uns alle relevant. Wir alle sind angegriffen von diesen Mördern, weil es ist ein Bruch der Zivilisation, weil man nicht Kinder, nicht Babys wahllos ermordet, weil man nicht Leichen schändet, weil man nicht vergewaltigt, was auch immer da Grauslichkeiten, furchtbaren Dingen passiert ist am 7. Oktober. Es ist ein Bruch einer grundlegenden Zivilisation, wo man sagt, also wenn jemand am Boden liegt, tritt man nicht mehr hin. Kinder, Wehrlose ermordet man nicht. Selbst in den größten kriegerischen Konflikten gibt es so etwas wie eine menschliche
Einsatzgruppenmentalität, wie zu einer Zeit.
Also ich hatte im Übrigen in Anschluss an meine Rede ein bisschen eine Diskussion mit Kollegen, weil ich gesagt habe in meiner Rede, dass das in dem Fall sogar schlimmer war als die Nationalsozialisten, weil die Verbrechen waren die gleichen. Nur die haben zumindest es versucht zu verbergen. Während diese Mörderbanden ja noch stolz drauf sind und noch extra mitgefilmt haben und das in alle Welt verbreitet haben. Also das ist ein Ausmaß eines Zivilisationsbruches, der wohl in dieser Form wirklich noch nie da gewesen war. Und ich glaube, dass wir aber erkennen müssen, dass damit wirklich die gesamte westliche Gesellschaft gemeint ist und wir gefordert sind. Und wenn dann auch noch Gruppen das feiern und das vor dem Bundeskanzleramt, dass wir das zulassen, dass dann ein paar Tage später eine Demonstration stattfindet, wo man bei der Einladung schon draufschreibt, Palestine will be free from the river to the sea. Und man muss wissen, was das heißt. Das heißt, sie wollen Palästina befreien und zwar nicht das Westjordanland und den Gazastreifen, nein, vom Jordan bis zum Mittelmeer, das heißt inklusive Israel. Das heißt, sie demonstrieren für die Zerstörung des Staates Israel, für die Vernichtung der Juden in Israel. Und das steht schon auf der Einladung drauf. Und ich sitze mit dem palästinensischen Botschafter, nennt sich das, in einer Diskussion. Und der sagt doch auch noch klar, der würde hingehen zu der Demonstration. konfrontiert mit dem Slogan, der auf der Einladung draufsteht, da muss ich sagen, da müssen wir verstehen, da geht es jetzt um was ganz anderes. Da geht es nicht darum, dass irgendjemand gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist oder irgendjemand nicht dafür ist, dass Palästinenser, die friedliebend leben wollen, ihre Rechte haben sollen und ihr Land haben sollen. Da geht es um einen kulturellen, zutiefst kulturellen, zivilisatorischen Konflikt.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen Zivilisationsbruch und auf den Holocaust, weil er wurde ja in diesem Zusammenhang auch genannt als quasi Versuch, einen neuen Holocaust zu durchzuführen. Und ein Holocaust, also das Ausrotten von Menschen aus rassistischen oder rassischen Gründen, funktioniert ja nur, wenn ich diesen Menschen, den Opfern, das Menschsein abspreche, wenn ich sie in eine andere Kategorie als Ungeziefer, als Tiere, als was immer bezeichne, weil sonst geht das ja nicht. Also man muss ja quasi das Opfer entmenschlichen und das hat, diese Bilder haben wir ja gesehen. Also versuche, die Opfer zu entmenschlichen und das was auch immer darzustellen. Wie kann man so einen gewollten offenbar Zivilisationsbruch verstehen? Was?
Ich glaube, man muss sich da ein bisschen mehr die Wurzeln anschauen, nämlich auch im interkonfessionellen Dialog, im interkonfessionellen Gespräch. Ich möchte gleich sagen, dass die Nichtreaktion der muslimischen Vertretungen und Communities in Europa des sogenannten Mainstreams, also nicht der Radikalen, sehr enttäuschend gewesen ist in der jetzigen Situation. Im Gegenteil, sie haben oft die Demonstrationen, der Abgeordnete Engelberg hat sie erwähnt, eigentlich mitgetragen. Und da möchte ich auf Folgendes hinweisen, im Verhältnis zwischen den Religionen. Antisemitismus sieht man oft sozusagen beschränkt auf die Auseinandersetzung des Christentums mit den Juden, aus dem dann der Rassenantisemitismus mutiert ist. Und das sieht man im Christentum auch, wenn man sich anschaut, das Neue Testament, ein verschiedenes Vokabular. Einerseits gegenüber den Juden, unser Heil kommt von den Juden, etwas sehr Positives. Und aber auch Synagoge des Satans und ähnliches mehr. Das ist eine kontinuierliche Entwicklung gewesen, weil eben die Juden sich nicht dem Christen angeschlossen haben. Und man sieht etwas Ähnliches im Koran, wo es auch einerseits aus der Periode des Propheten in Mekka sehr humanistische Aussagen gibt. Und dann, nachdem der Prophet vertrieben wurde von Mekka und geflüchtet ist nach Medina, wo er auf eine sehr starke jüdische Bevölkerung gestoßen ist. Und nachdem sich die Juden nach Verhandlungen doch nicht dem Propheten angeschlossen haben, wurde gegen sie Krieg geführt. Und aus dieser Periode findet man sehr hetzerische und negative Aussagen im Koran. Juden sind Abkömmlinge von Affen und Schweinen und ähnliche Dinge mehr.
Ja, ich glaube, das ist eine gute theologische Information. Die Frage ist immer, was machen bestimmte Regime oder Gruppen damit. Und ich glaube, das ist eben das jetzt, was jetzt passiert.
Genau, das wird wieder herangezogen.
Das heißt, Sie haben das ja aber nicht nur jetzt, sondern über Generationen bereits.
Ist manchmal in guten Perioden sozusagen geschlummert, aber wird jetzt wieder vom politischen Islam herangezogen.
Genau, also in den letzten Generationen ist das eingeflossen jetzt in eine Radikalisierung der Jugend. Es wird eine Generation nach der anderen mit Schulbüchern erzogen, wo der Tod, also der Kampf gegen Juden, Vernichtung von Israel und so weiter plädiert wird, die Glorifizierung des Terrors, die Glorifizierung des Märtyrertodes. Und da sehen wir jetzt die Auswirkung davon. Und daher ist auch wie soll man sagen, diese Illusion, okay, also wenn man jetzt nur eine Zwei-Staaten-Lösung macht, dann ist alles eitle Wonne, einfach greift viel zu kurz. Ja? Also ich finde es auch interessant, den Gedanken, auch wieder den Vergleich zur Zeit des Nationalsozialismus. Es war natürlich nicht so, dass alle Österreicher oder alle Deutsche Nazis waren. Aber es war trotzdem notwendig und ist bis heute notwendig, die Gesellschaft zu entnazifizieren. Also dieses Gift des Antisemitismus, des Hasses, das aus der Gesellschaft sozusagen wieder zu entfernen, ist ein langer Prozess. Und diesen Entnazifizierungsprozess haben die Palästinenser zu bewältigen. Das heißt, auch wenn man ihnen heute einen wie auch immer gearteten souveränen Staat gäbe, wäre dieses Gift deswegen noch nicht weg. Und das ist etwas, was eine große Aufgabe sein wird, ja, für die nächsten Jahre.
Das ist ein globales Problem, weil das, was das Christentum geschaffen hat mit dem Zweiten Vatikanum, ist beim Islam ausständig. Und wenn man von Islam einfordert unter Verwendung von Religionskritik, dass eben diese Dinge bewältigt werden. Ich sage ja nicht, dass man über den Koran eine Zensur legen sollte, aber diese Dinge sollten nicht verwendet werden, sozusagen im Alltag. Dann heißt es, man ist islamophob und findet dabei auch Unterstützer im liberalen und im linken Lager, muss ich sagen. Das ist ein eigenes Thema, über das wir auch vielleicht reden sollten.
Unbedingt, auf das werden wir noch kommen, warum gerade linke, angeblich fortschrittlich Kräfte seit Jahrzehnten eigentlich ein äußerst merkwürdiges Verhältnis zu Palästina, zu Israel etc. haben. Aber was Sie zur Religion, Sie haben gesagt, der Islam, ist das nicht ein Problem, dass es den Islam so eigentlich gar nicht gibt, dass eine zentrale Autorität fehlt,
eben, das
dass
ist, es viele Islame gibt. Das ist in der Tat ein Problem, weil in der katholischen Kirche kann der Papst sagen, volle Kraft zurück. Eigentlich sind die Juden doch unsere Brüder, unsere älteren Brüder, wir müssen uns vertragen. Am Papst im Islam gibt es nicht. Ja? Und daher ist eine Bewältigung dieser Dinge um viele schwieriger. Das gestehe ich durchaus ein.
Ja, bin nur zufällig beim Schreiben eines Buches Eigenwärmung 1924 drauf gekommen. 1924 war der Zeitpunkt, wo es den letzten Kalifen gegeben hat. Also die letzte zentrale Autorität, die seither fehlt. Und IS, also diese Verbrecherorganisation, behauptet ja, sie würden das Kalifat wieder errichten wollen. Ja. Also eine zentrale Instanz des Islam, das nicht gibt. In diesem Konflikt kann man gar nicht sagen, in dieser verbrecherischen Aktion sehen Sie als Hintergrund doch sehr starke religiöse oder hauptsächlich auch religiöse Konnotationen, dass das so sich entwickelt hat, wie es entwickelt ist. Ja.
Aber ich glaube, wenn ich dann einen psychoanalytischen Beitrag leisten darf, was man einfach auch sehen muss, ist, wenn man so Gesellschaftspsychologie sieht, dann geht es darum, gibt es eine Gesellschaft, die, was wir so nennen würden, in einer narzisstischen Kränkung feststeckt. Das heißt, die Frage ist, gibt es da das Gefühl, unzulänglich zu sein, mit dem Westen nicht mitzuhalten, nicht mithalten zu können, obwohl die arabische Kultur mal zu anderen Zeiten eine Hochkultur war, aber es heute definitiv nicht ist. Und aus dem entwickelt sich sozusagen in der Umkehrung so eine Grandiosität, dass man das Gefühl hat, also nein, es ist eben nicht die westlichen Werte sind die guten, sondern unsere, eben dieses, noch einmal, dieses Todeskultes, dieses Märtyrertums und dieser auch Primitivität, auch das Nichtzulassen von Freiheit, von Meinungsfreiheit, von Gleichberechtigung der Geschlechter und all diese Dinge. Und daraus aus dieser macht man eine Tugend. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, das nennt sich ein Prozess der Regression, ist dann wahnsinnig gefährlich, weil dann auch die persönliche, individuelle Verantwortung sozusagen abgegeben wird. Das ist, sagen, dann gibt es halt irgendeinen Führer dieser Gruppen, dem dann übergeben wird, quasi das Über-Ich heißt das, also die moralische Instanz. Und man ist selber gar nicht mehr verantwortlich. Wir kennen das ja von den Aussagen eben auch aus der Nazi-Zeit, dass dann die Aussage war, ich habe nur den Befehlen gehorcht, hatten ja sogar einen Bundespräsidenten, der gemeint hat, er hat nur seine Pflicht getan. Also das heißt, es ist sozusagen die moralische Komponente geht beim Individuum verloren. Und vor dieser Situation stehen wir in diesen arabischen Gesellschaften, die so radikalisiert sind.
Aber wenn man die Bilder sich angesehen hat oder zumindest nur kurz reingeschaut hat, diese jubelnden, diese feiernden Mörder, die da immer dumm, das ist ja, es wurde ja angesprochen, ist ja fast eine Stufe mehr als im Nationalsozialismus, in den Vernichtungslagern, dass man quasi auch noch die Freude über das Töten dokumentiert. Mhm. Das hat es in dem Fall wahrscheinlich nicht so gegeben, weil man ja im Hintergrund hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, doch Unrecht zu tun und zu morden und das verbergen zu müssen und zu bemänteln müssen. In dem Fall hat man sich ja gebrüstet. Ja. Die Ideologie scheint mir zu sein, was mit einer Kalaschnikow und Madumrenner und Wehrlose niederschießen, ist ja keine Heldentat. Aber psychoanalytisch ist das spannend. Was macht das? Das sind ja alles junge Männer in der Regel. Wie depriviert sind diese Männer, dass sie das als Heldentat feiern müssen?
Also erst einmal ruft uns das in Erinnerung, was Mensch ist, ja, was Menschsein ist. Wie heißt das? Homo homine lupus oder was auch immer. Der Mensch ist dem anderen ein Wolf. Ja. Also die Aggression, der Aggressionstrieb ist halt vorhanden und gibt auch diesen Satz, die zivilisatorische Kruste ist eine dünne, ja. Also das ruft uns das in Erinnerung. Wir wissen also nicht nur von jetzt, dass man aus Menschen Bestien machen kann. Und sozusagen die Überlegung ist eher, also das Wesen des Menschen werden wir nicht ändern, aber was wir ändern können, ist diese zivilisatorische Kruste zu stärken und jedenfalls keine Prozesse zuzulassen, wo diese zivilisatorischen Schranken oder Krusten sagen aufgebrochen werden. Und das ist jetzt, glaube ich, unsere Aufgabe, ja, dass wir letztlich mit den arabischen Gesellschaften einen Weg finden, gemeinsam an dieser Entwicklung zu arbeiten. Und das ist ja ein Prozess, der eigentlich im Gange war. Ja, also ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass durch die Abraham Accords es jetzt zu einem Friedensschluss kam mit den Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko und eigentlich sich jetzt auch schon angekündigt hat, ein Friedensschluss mit Saudi-Arabien. Also ich glaube nicht an Zufälle in dem Fall, dass der Anschlag...
Das war sicher kein Zufall, das war ja genau eben der Versuch, das zu verhindern.
Genau,
ja.
Also das zu sabotieren. Und umgekehrt ist das aber wirklich der einzige Weg aus diesem Wahnsinn raus, ja, also dass eben die erkennen, diese Länder, dass eigentlich Israel der natürliche und richtige Partner ist, um diese Gesellschaften auf dem Weg in die westliche Zivilisation zu führen und auch wirtschaftlich in Wirklichkeit ihr Überleben zu garantieren. Sagen wir, ich bin ja ein notorischer Optimist, also ich bin der Meinung, dieser Prozess wird wiederkommen, wenn einmal am Tag danach, also wir haben sehr blutige Tage und Wochen vor uns, fürchte ich, aber ich glaube, danach wird dieser Prozess wieder weitergehen, weil ich davon überzeugt bin, dass letztlich diese Ideologie, die halt natürlich ganz stark vom Iran kommt, das ist übrigens ein eigenes Kapitel, über das wir auch noch einmal reden sollten, wie wir da in Europa und auch in Österreich zum Iran stehen. Also, dass dieses mörderische Regime im Iran letztlich besiegt werden wird. Und ich möchte auch das noch einmal wiederholen. Ich meine, wir vergessen, dieses Regime unterdrückt und mordet die eigene Bevölkerung. Der Iran ist und dieses Regime ist der engste Verbündete Russlands in dem verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine. Der Iran hat immer schon, also seit der Revolution, zur Vernichtung Israels aufgerufen. Und wir tun das so verharmlosen, die meinen das ja nicht ernst oder so. Nein, wir müssen wissen, Verbrecher oder so verbrecherische Regime, die meinen das ernst, was sie sagen. Und die stehen hinter der Aufrüstung der Hamas, versorgen sie mit Geld, mit Waffen. Also das müssen wir auch realisieren, und dann nehme ich das aber noch gleich mit Iran. Ich klage Europa und ich klage Österreich an, dass wir hier herumlavieren. Wir müssen mit Iran eine klare Sprache sprechen. Da gibt es kein Arrangement mehr. Da gibt es nichts, worüber wir verhandeln sollten. Ja, das ist ein verbrecherisches Regime, das gehört zum Paria gemacht, das gehört sanktioniert. Da muss eine klare Sprache gesprochen werden. Die Revolutionsgarden gehören längst auf die Terrorliste gesetzt in Europa, wie in den USA. Die sind verantwortlich für viele Terroranschläge auch in Europa. Die stecken hinter der Ausbildung von solchen Mörderbanden wie der Hamas. Also das sind alles Dinge, die müssen wir eigentlich benennen. Und das ist sozusagen mein Appell auch im Parlament gewesen.
Es ist wahrscheinlich der Punkt, dass man den einzelnen verrückten Wahnsinnigen, der da herumrennt und Kinder erschießt, natürlich ist der verantwortlich, aber verantwortlicher, wenn man steigern kann, sind ja wahrscheinlich jene, die im Hintergrund die Fäden ziehen, die das finanzieren, die das lenken, korrekt, aus ihren eigenen zynischen, brutalen Machtinteressen heraus. Und es wurde ja angesprochen, es gibt ja die Versuche der Versöhnung, Abraham-Abkommen etc., Saudi-Arabien. Und natürlich ist das, sagt ja mittlerweile jeder, natürlich ist das der Versuch, diese Annäherung zu torpedieren, zu zerstören. Und möglicherweise gelingt das auch, zumindest für einige Jahre den Prozess zu verzögern. Ein unglaublich zynisches, blutiges Spiel, auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Aber es wurde angesprochen, muss man, sollte man nicht tatsächlich ernsthaft jene, die dahinter stehen, zur Verantwortung ziehen und darauf aufmerksam machen, dass das ewige Spiel mit den Palästinensern hier jetzt einmal ein Ende haben muss. Weil die sind ja auch Opfer in einem gewissen Sinne ihrer eigenen Führung und der eigenen arabischen Interessen, die da irgendwie keine echte Lösung des Problems sehen wollen. Also muss man die Hintermänner endlich zur Verantwortung ziehen?
Sicherlich muss man das tun, aber, und ich komme noch einmal auf das Vorhergesagte zurück, man muss auch die ideologischen und religiösen Wurzeln gerade heraus ansprechen und dasselbe einfordern, was man von der katholischen Kirche eingefordert hat, auch vom Islam. Da haben wir allerdings ein Problem, dass es in Europa durchaus sozusagen fremdenfeindliche Strömungen auch gibt, die den Islam pauschal unter Anklage stellen und dagegen sich so der Ham statt Islam, Pumarim statt Islam und ähnliche Worthülsen von sich geben, was dann umgekehrt dazu führt, dass die Linke und die liberale Mitte die sozusagen Angegriffenen in Schutz nimmt und nicht bemerkt, dass es unter denen, die man vor Pauschalisierungen bewahren will, eben diese bedenklichen Strukturen und die Ideologien gibt. Weil wenn der Falsche das in der Verallgemeinung nicht Richtige, aber grundsätzlich doch Richtige sagt, wird das Richtige ja nicht falsch, wenn der Falsche davon anfängt zu reden. Das ist ein europäisches Problem, glaube ich, das man auch sieht in der Medienlandschaft, weil dann heißt es, man will ja nicht in einem Boot sein mit den Populisten und man deckt daher diese bedenklichen Ideologien und lässt fortschrittliche Muslime, die sich diesen Druck ja entziehen wollen, total im Stich.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Dass wir eben bei all dieser, wie soll man sagen, Vorsicht oder Zurückhaltung dann übersehen, dass wir genau die fortschrittlichen Muslime, die, wo wir auch immer vom Europa oder Euro-Islam auch reden, der sagen auch passen würde zum westlichen Lebensmodell, dass wir die damit im Stich lassen, weil die ausgeliefert sind den Radikalen, ja, und sich gar nicht trauen, sagen,
die für werden auch vom islamischen Mainstream ausgegrenzt sehr rasch und sind dann überhaupt allein, weil für uns sind sie auch nicht die Partner.
Und das ist wirklich die Herausforderung unserer Gesellschaft, dass wir die Dinge schon klar benennen und Dazu muss man auch noch sagen, das ist eine politische Herausforderung, der wir uns stellen müssen, weil wenn wir es nicht tun, wird es schlimmer auch auf sozusagen der europäischen Seite, weil dann, sagen wir, rechtsradikale Parteien wie AfD in Deutschland oder Front National in Frankreich einfach immer stärker werden. Und dann ist es noch schlimmer. Ja? Also dann ist die Radikalisierung noch schlimmer. Und ich bin daher der Meinung, dass die sagen Mainstream-Parteien diese Herausforderung annehmen müssen, die Dinge zu benennen, die da Schranken zu setzen, Grenzen zu setzen. Also, dass man eben nicht zulässt, dass die sagen, sich hier über unser Moralsystem und Wertesystem komplett hinwegsetzen. Also wer hier in Europa lebt, muss sich an unser Wertesystem halten. Ja, und da gibt es kulturelle Unterschiede und jeder lebt seine Traditionen und Religionen, alles wunderbar. Aber es gibt sozusagen, das meine ich ja immer wieder mit dem Wertekompass, ja, also wir müssen einfach einen Wertekompass haben und sagen, okay, und wir haben einen Rechtsstaat und wir haben eine gesellschaftliche Struktur und an die muss man sich halt halten, wenn man hier lebt und das müssen wir einfordern.
Das bedeutet aber, um dieses mit dem Ausdruck Härte zu versehen, mehr Klarheit, ja. Mehr Härte, ja. Gegenüber dem, was auch zugewandert ist, weil es ist ja keine Frage, dass ein Antisemitismus massiv zugewandert ist oder eine Anti-Israel-Ideologie mit diesen Menschen kommt, die man den Menschen jahrzehntelang vorgelebt hat. Und vielleicht sind wir da einfach zu naiv gewesen und zu wenig klar und zu sagen, Freunde, das geht sich bei uns nicht aus. Mhm.
Ja, und da ist mir viel zu entgegenkommend. Ich meine, ich weiß von Fällen, also nicht in Österreich, möchte ich gleich sagen, glücklicherweise, aber etwa in England oder in Frankreich, wo man in Schulen mit sehr hohen Anteil von muslimischen Schülern dahingehend Rücksicht nimmt, dass man etwa über die Shoah nicht mehr unterrichtet, weil das für den Geschichtslehrer unter Umständen auch mit einer persönlichen Bedrohung verbunden sein kann. Oder wie in England, dass man überlegt, die Scharia in zivilrechtlichen Dingen sozusagen als Rechtsgrundlage zuzulassen. Solche Dinge dürfen nicht passieren.
Ja, vollkommen richtig. Ich hatte eine sehr, sehr heftige Diskussion mit dem, was kann ich, wie das heißt, das Zentrum da in Deutschland mit dem Geschäftsführer, nämlich der das verteidigt hat, dass bei Familiengerichten die Rücksicht nehmen auf Scharia-Gesetze. Mhm. Ja, und das ist der Wahnsinn, wenn wir damit anfangen. Aber ich fürchte, es ist gelebte Praxis.
In Österreich auch?
Auch in Österreich.
Auch in Österreich ist das gelebte Praxis, dass da gewisse Dinge von Gerichten quasi aus Lokalkolorit durchgeht.
Genau.
Was eigentlich nicht geht.
Nein, gar nicht. Ja. Also schwerer Fehler. Ja. Also aus einem Bedürfnis, tolerant zu sein und nachsichtig zu sein, sozusagen laissez-faire, das ist ein schwerer Fehler. Und da wollte ich auch noch dazu sagen, das ist nicht nur ein Problem der Zuwanderung jetzt der letzten 7 Jahre oder was, 8 Jahre. Ich meine, in Frankreich haben wir in der Zwischenzeit 2., 3., 4. Generation, auch in Deutschland im Übrigen, ja, von Migranten, die in Wirklichkeit zum Teil noch radikaler als ihre Eltern oder Großeltern sind. Also da ist etwas ganz ordentlich schiefgelaufen und wir müssen das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Und damit kommen wir zum Ausgang der Debatte. Da geht es jetzt einmal natürlich vorrangig um Israel und den Konflikt jetzt da mit der Hamas. Aber letztlich steht das für die Herausforderung der westlichen Zivilisation insgesamt. Und das müssen wir erkennen.
Weil es eben keinen Zivilisationsbruch geben darf, weil wir den nicht wollen, weil es auch in einer Demokratie, Menschenrechte etc. in unserer Lebenswelt dazu nicht kommen darf. Aber Sie haben das kurz angesprochen, die Problematik, ganze Generationen von Linken sind auf die Universitäten gegangen mit dem Palästinensertürkel oder was immer, wahrscheinlich ohne Inhalt, aber das galt in irgendeiner Form als linksschick, sich damit zu identifizieren, wenn man Wien in der U-Bahn gefahren ist, in den letzten Tagen fällt einem dann auch auf, dass das nicht nur mit der Fahne, sondern auch deutliche Zeichen gesetzt werden. Wie kommt das dazu, dass zum Beispiel vor kurzem die SJ in Vorarlberg, unbedeutende Organisation, aber unfassbare Dinge,
Sie hat noch nachgelegt.
Das ist so.
Ja, wobei man jetzt sagen muss, ich habe das auch jetzt gerade im Nationalrat in meiner Rede angesprochen und der Kollege von der SPÖ hat dann sofort gesagt, also sie haben sich in der Sekunde davon distanziert, ja, und das auch ganz scharf kritisiert. Aber Tatsache ist, es erinnert mich total an meine Studentenzeit, 80er Jahre, wo wir uns in den Jahren davor, Ende der 70er Jahre, mit den Neonazis gematcht haben, die an der Uni die Unirampe besetzt haben, also ANR und NDP und diese Bagage. Und dann 3-4 Jahre später, Anfang der 80er Jahre, ich dann plötzlich mit so SJ und junge Generation SPÖ zu tun hatte in Israel-Diskussionen. Und ich mir gedacht, das ist ja unglaublich. Ich meine, das ist ja, der Hass ist ja viel größer als mit den Neonazis. Ja? Also das war unfassbar, welcher Hass uns da entgegengeschlagen ist. Und für uns war das purer Antisemitismus, der sich sagen, an Israel dann halt festgemacht hat. Ja, also es ist ja keine Frage, warum sollten sozusagen Sozialdemokraten oder sozialistische Familien nicht kontaminiert gewesen sein durch den Antisemitismus. Im Übrigen hat die SPÖ auch alles dazu beigetragen, sich da auch nie abzugrenzen. Also wir wissen ja, dass der BSA, der Bund Sozialistischer Akademiker oder was auch immer, total unterwandert war von ehemaligen Nationalsozialisten. Also das ist ein großes Problem, nicht nur in Österreich, in Wirklichkeit ist es natürlich in Deutschland, Frankreich, genau das gleiche Problem.
Auch in England, aktuelle Diskussion, dass Dahmer musste sich da irgendwie, aber zu israelfreundlich und sonst, ist ja alles in extremen Sinne spannend, aber eigentlich unerklärlich und auch wahrscheinlich nur psychoanalytisch
erklärbar. An amerikanischen Universitäten, ich meine, das ist
fürchterlich.
Die Boykott-Israel-Bewegung mit keine israelischen Waren und sonstiges, das hatte man ja schon in der Geschichte, oder? Kauft nicht bei Juden, hat es geheißen. Also,
das sind wir
nur psychoanalytisch zu erklären.
Da sind wir in Österreich eigentlich in einer ganz guten Situation. Erstens einmal haben wir wirklich nicht so diese Massen an Radikalen. Wir haben auch keine No-Go-Zones, wie es halt zum Beispiel in Paris diese Banlieues sind. Und wir haben tatsächlich schon in den letzten Jahren sehr, sehr klare, sagen schon Regeln auch aufgestellt. Wir haben einstimmig verabschiedet einen Entschließungsantrag gegen BDS, also Boycott, Divestment and Sanctions gegen Israel, also eine echte Boykottbewegung gegen Israel, die, also man kann das nicht anders als antisemitisch bezeichnen. Das haben wir benannt, wir haben sagen jede staatliche Unterstützung ausgeschlossen und so weiter. Also und das haben wir einstimmig beschlossen. Im Deutschen Bundestag wurde eine ähnliche Resolution angenommen, allerdings nicht einstimmig. Und in anderen Ländern ist es unmöglich, sowas zu beschließen. Ja? Also das heißt, wir haben in Österreich, das muss man auch anerkennen, schon auch eine gewisse, sagen wir, es geschafft, da ein gewisses Rechts- und Ordnungssystem schon beizubehalten, ja? Also dass nicht alles in Frage gestellt wird.
Was ist interessant, weil du sozusagen etwas Positives berichtet hast, möchte ich auch positiv ergänzen, dass an der Wiener Universität alle Studentenfraktionen gemeinsam, also bis zum KSV Linke Liste, sich von BDS distanziert haben.
Ja. Okay, das wusste ich gar nicht.
Was in anderen europäischen Universitäten überhaupt nicht der Fall ist.
Ja, das freut mich zu hören, das wusste ich nicht. Ist gut, ein gutes Zeichen. Ich glaube, es war auch ein gutes Zeichen, dass wir im Nationalrat alle 5 Parteien ganz gleich nach diesen fürchterlichen Anschlägen eine klare Verurteilung und eine klare Solidarität mit Israel deklariert haben. War auch ein ganz wichtiges Zeichen. Also ich glaube, dass wirklich Österreich da auch jetzt gerade in der Solidarität mit Israel durchaus eines der führenden Länder in Europa ist. Und das ist schon auch schön zu sehen, weil das vielleicht vor 10 Jahren oder so oder 20 Jahren vielleicht ganz anders gewesen wäre.
Ich arbeite gerade an einer historischen Aufarbeitung der Geschichte der jüdischen Gemeinde nach 45 und auch der Auseinandersetzungen sozusagen mit der Politik, mit der Umwelt. Wenn man sich da vergleicht, Probleme, die jüdische Gemeinde gehabt hat in der Ära Kreisky, und durchaus auch später bis in die Ära-Schüssel hinein. Und das vergleicht mit der jetzigen Situation unter Verbundenheit, die bekundet wurde mit Israel, sowohl von Kurz als auch von Nehammer, sieht man da einen großen Unterschied.
Ja, es war ja auch beeindruckend bei der Versammlung am Ballhausplatz, wer hier alles geredet hat, wer nicht geredet hat, aber auch, dass der israelische Botschafter dreimal thank you gesagt hat, also und die Fahne auf dem Kanzler und so weiter. Also Dinge, die symbolische Dinge, die natürlich vor Ort nichts bewegen, aber doch symbolische Dinge, die ohne große Proteste, also auch keine unterschwelligen Proteste, einfach hingenommen werden und wurden und als selbstverständlich akzeptiert werden. Also vor 20 Jahren wäre wahrscheinlich die israelische, der Davidstern am Kanzleramt, wo man historisch doch einiges andere auch erlebt hat, nicht so vorstellbar gewesen.
Also ich habe nicht bemerkt, die, wenn auch geringen, sozusagen Kontrastimmen bei der österreichischen Positionierung bezüglich der Ukraine, die waren da. Sowas habe ich bei Israel jetzt nicht bemerkt.
Nein, ist eindeutig so. Ja, und man kann es auch aussprechen. Also das ist auch letztlich zumindest anzuerkennen, dass auch seitens der FPÖ da überhaupt keine Frage ist, dass sie da das auch vollkommen mittragen. Also vielleicht ein kleines Detail, weil sagen, die Frage war, was können wir überhaupt tun? Also erstens einmal sollte man es nicht unterschätzen, dieser moralische Beistand ist enorm wichtig. Also es wird in Israel ganz genau beobachtet, wird auch unglaublich wahrgenommen, wird unglaublich wertgeschätzt. Ja, also wenn der Botschafter dann auch dreimal Thank you sagt, dann meint er das auch. Ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist. Und das Zweite ist, wir können schon ganz konkret gewisse Dinge könnten wir schon beitragen. Also ich habe Iran schon erwähnt, ich glaube auch Katar, ja, also dass wir da auch Druck ausüben. Da geht es schon auch um einen wirtschaftlichen Druck, politischen Druck. Da könnte Österreich durchaus eine Rolle übernehmen. Und ein Detail auch noch, was ja auch jetzt Thema geworden ist, wir leisten ja sogenannte Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit mit den Palästinensern. Gar nicht einmal so wenig, gerade von Österreich. Aus. Der Außenminister hat das jetzt einmal gestoppt. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich bin ja Sprecher für Entwicklungszusammenarbeit der ÖVP. Also wir haben das auch in enger Abstimmung besprochen. Und ich will auch erklären, warum ich das für richtig halte. Erstens einmal ist es so, dass wir es wissen, und zwar seit Jahren, dass von immer ein Teil der Gelder immer abgezweigt wurden, auch für die Hamas. Also mal Punkt 1. Punkt 2 gehen große finanzielle Unterstützungen auch an die UNO-Organisation für die Hilfe der Palästinenser, die sogenannte UNRWA. Und auch dort wissen wir, dass viele Mittel sozusagen an die Hamas weitergeleitet werden. Unmittelbar bei der Eskalation war es auch so, dass die Hamas irgendein UNRWA-Lager sozusagen geplündert hat und sich dort einfach Lebensmittel und Treibstoff rausgeholt haben. Das nächste ist, dass wir wissen, dass die UNRWA in den Schulen der UNRWA Schulbücher verwendet werden, die zum Hass aufrufen, die den Terror verherrlichen und so weiter. Und wir zahlen diese Bücher. Und dann muss man auch noch mal etwas verstehen. Mit jedem Projekt, und wenn das jetzt ist, apropos, wir sind ja ganz stark in Wasseraufbereitung und all diese Dinge, und jetzt sehen wir plötzlich die Bilder, dass die Rohre, die wir sozusagen finanzieren und einbauen lassen, Wasserrohre, ausbuddeln und verwenden dafür, um Raketen herzustellen. Aber jedes, auch für sinnvolle Projekte, Geld, das wir dort investieren, macht Gelder frei für die palästinensische und auch die Hamas, um ihre kriminellen Aktivitäten zu finanzieren. Und was meine ich mit kriminellen Aktivitäten? Das ist zum Beispiel, was man Pay for Slay nennt. Das heißt, es bekommen Attentäter bzw. deren Familien Prämien und lebenslängliche Renten für Terroranschläge. Also es ist sozusagen das größte und
von der Autonomiebehörde.
Von der Autonomiebehörde.
Nicht von der Hamas, sondern von der Autonomiebehörde.
Ja. Ich meine, das ist das größte Terrorförderungsprogramm, die Welt je gesehen hat. Das ist unfassbare Gelder. Und jetzt muss man sich wirklich vorstellen, wir hatten im Parlament zu Gast einen Israeli, einen Rabbiner, dessen Frau und zwei Töchter ermordet wurden bei einem Terroranschlag. Und der weiß heute, welche Familie der Prämien bekommt, die seine Familie ermordet hat. Und wir zahlen's. Also wenn das nicht aufhört, bin ich der Meinung, dass wir als Österreich und auch als Europäer keinen Cent mehr in Wirklichkeit den Palästinensern geben sollten, wenn sie nicht damit aufhören.
Ja, also nicht nur das. Ich habe mich einmal unterhalten mit, ich sage nicht den Namen welchen, aber mit einem ehemaligen Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft. Und ich habe gesagt, bitte erklären Sie mir, wieso die Hamas so einen starken Anklang hat in der Bevölkerung. Mir gesagt, ja, weil die Palästinenserbehörden, also Abu Abbas und seine Fatah-Leute, sind durch und durch korrupt. Ja? Sind sie einerseits korrupt, andererseits zahlen sie den Pay for Slay. Und die Hamas bemüht sich doch, gewisse sozusagen Sozialdienste auch anzubieten. Das heißt, es hat ja in den Palästinensergebieten seit jetzt wahrscheinlich, ich glaube, 15 Jahren schon keine freien Wahlen gegeben. Aber ich bin überzeugt, wenn es freie Wahlen geben würde, würde die Hamas die durchaus gewinnen, vielleicht mit 60% oder mit 65%, aber sie würde sie gewinnen.
Ja, ich war mit einer Delegation vor einem Jahr in Westjordanland, in Ramallah, und wir haben da die neuesten Umfrageergebnisse gesehen. Das ist ganz genau so. Ja, also die würden eine große Mehrheit bekommen momentan. Und das Ganze, also wir reden von Gazastreifen als einem sozusagen gesetzlosen Gebiet. Leider ist auch das Westjordanland, obwohl dort die Autonomiebehörde sozusagen offiziell im Amt ist, ja auch ein nahezu gesetzloses Land, weil es herrschen dann Clans in diesen Städten. Und zum Teil die Hamas-Strukturen. Also es ist leider momentan, stimmt es einem nicht optimistisch, aber wir müssen optimistisch bleiben.
Ich wollte zum Abschluss noch eine ein bisschen persönliche Frage stellen, weil bei einer Fernsehdiskussion der Kollege Sichowski gesagt hat, dass er, was das bedeutet für einen Juden hier in Österreich zu leben aufgrund der Situation, dass er unter der Dusche, wenn er Tennis gespielt hat, seinen Davidstern, sein Goldkettel mit Davidstern runternimmt, weil in der Dusche Fußballer sind mit arabischem Hintergrund, dass er quasi schon vorbeugend Rücksicht nimmt. Ist das was man A tun soll, was man tun muss, und belastet das Menschen, die hier leben, die sagen, okay, in der Straßenbahn oder in der U-Bahn oder bei Treffen, muss ich da schon quasi mich zurücknehmen als Angst, als quasi Aggressionen zu schüren, verletzt zu werden, geprügelt zu werden, was immer?
Ich glaube, es sind zwei Ebenen. Das eine ist das Psychologische und das andere ist das Faktische. Also erstens einmal auch das Psychologische, also einfach, wenn man Angst hat und sagen wir so, und jemand behauptet, es ist überhaupt nicht begründet, das ändert nichts daran. Ja? Also das heißt, das ist schon einmal eine Einschränkung. Und das zweite Faktische ist, ja, wir haben ganz, so wie ich höre, ich weiß jetzt nicht, ob es in Österreich ist, in Österreich hat der Innenminister gesagt, dass es nicht eine konkrete Terrorwarnung gibt, aber wir haben diese Warnstufe erhöhen müssen jetzt. Und das heißt, es gibt schon eine unmittelbare Gefahr. Das heißt, es überlegen sich ganz sicher Leute, ob sie jetzt in die Synagoge gehen oder in ein koscheres Restaurant oder an jüdischen Veranstaltungen teilnehmen. Und das ist natürlich nicht gut. Ja, das ist für die Gesellschaft nicht gut und für die Gemeinde nicht gut. Also jedenfalls, da müssen wir, aber ich glaube, da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Sicherheitsbehörden und der jüdischen Gemeinde. Ich glaube, das funktioniert hervorragend und man muss halt das Beste tun. Weil das, was nicht passieren darf, ist, dass man jüdisches Leben einschränkt. Ja, das wäre ein großer Fehler.
Kann ich im Prinzip unterstreichen. Ich meine, diese Arbeit, die Zusammenarbeit wirklich ist hervorragend. Stellt sich natürlich dennoch die Frage, ich meine, wenn man träumen darf, eigentlich sollte es ja so sein, dass wenn man geht in eine Synagoge, dass es wie man geht in die Kirche, wie man geht in die Stephanskirche hinein. Mhm. und uns begleitet sozusagen die Kinder vom Kindergarten an, ja, bis, wenn man ein religiöses Leben führt, dann bis zur Synagoge oder zu koscheren Restaurants, wenn man geht, begleitet diese Sicherheitslage und dazu kommend auch noch der Alltags Antisemitismus, also das erste sozusagen wirklich handgreifliche antisemitische Erlebnis, das ich gehabt habe, war sozusagen mit einem autochthonen österreichischen Taxifahrer. Manchmal fragt man sich dann, muss ich mir das Ganze eigentlich antun? Und meine Frau ist Israeli, wir sind sehr häufig in Israel. Also trotz der ganzen ständigen Bedrohung und auch der Lage, wie sie jetzt ist, ich fühle mich dort eigentlich unbeschwerter, als wenn ich hier bin und mich sozusagen seit Jahren schon mit der Thematik Antisemitismus und so weiter. Manchmal wird man ein bisschen müde und fragt sich, muss man sich das eigentlich antun? Das ist jetzt nicht eine Ausrede, aber wenn man sagt, man geht weg, man geht, sagen wir, nach Israel oder irgendwo anders, woanders wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein, die Problematik, hat man eigentlich das erreicht, was die Antisemiten wollen. Das kann einem auch nicht zufriedenstellen.
Ja. Und noch dazu kommt jetzt die Unsicherheit in Israel.
Ja, natürlich.
Ja, nicht nachgeben, bleiben,
ja.
Durchsetzen. Und wir hoffen weiter. In Israel ist schon 75 Jahre dieses Problem, immer diese Thematik. Aber vielleicht ist das jetzt die wirkliche Katastrophe, dieses wirkliche Verbrechen, ein Anlass, Dinge einmal ernst zu nehmen und genau hinzusehen. Ich bedanke mich bei Herrn Raimund Fastenbauer für das Gespräch und beim Herrn Martin Engelberg. Ich glaube, es war ein grundsätzliches Gespräch, das eine gewisse Tiefe gehabt hat. Das war die 33. Folge von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie in Kooperation mit Missing Link, der Produktionsfirma. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, Hinweise geben wollen, grundsatz@politisch-akademie.at. Und grundsätzlich über das Programm der Politischen Akademie www.politische-akademie.at. Mein Name ist Gerhard Jelinek. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Anregungen haben, mailen Sie uns, schreiben Sie uns, melden Sie sich. Grundsatz, der Podcast.